im Podcast Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen von Studio Literatur. In dieser Folge geht es um die Poetry-Filmtage, welche im Mai stattgefunden haben. Die Leitung des Festivals hat mich gefragt, was Poetry-Film für mich bedeutet, und hier ist meine erste Definition. Also der Film wird beherrscht vom Rhythmus. Wir haben zuerst die Montage und durch Bewegung entsteht die Erzählung. Das Absent der Kadrage füllt sich mit unseren Assoziationen. Ein Zug, der im Bahnhof einfährt, expressionistischer Ausdruckstanz, die Folge verschiedener Einstellungen. Somit funktioniert der Film visuell. Er ist traumgleich, zugleich Erinnerungskultur wie Gedankenfetzen. In der Poesie springen wir von Wort zu Wort, von Zeile zu Zeile, erinnern und entsinnen. Füllen mit Gefühlen und Bildern. Poesie und Film schafft ein vielfältiges Fundament zum Experimentieren, füllt Lücken und erschafft Freiräume zum Weiterdenken und Fühlen. Ich bin Isa, ich studiere Filmwissenschaften und Kunstgeschichte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und schreibe in meiner Freizeit. Zusätzlich begleite ich das Festival als Teil meines Praktikums. Also, die Poetry-Filmtage, jetzt mehr dazu, die haben am 23. bis zum 24. Mai stattgefunden. Zugleich handelte es sich hierbei um das 10-jährige Jubiläum zum Bestehen des Festivals. Bereits Wochen zuvor gab es verschiedene Workshops der Bauhaus-Universität, die man im Rahmen des Festivals besuchen und buchen konnte und die dann jeweils auch mit Poetry-Film zu tun hatten. Die Bauhaus-Universität und das Festival arbeiten schon seit Bestehen des Festivals sehr eng zusammen. Am Freitag war der Beginn des Festivals mit dem Weltspiegel der Poesie, der deutsche Poetry-Film und den Bauhaus-Poetry-Shorts. Das sind alles Segmente, in denen dann eine Vielzahl von unterschiedlichen Poetry-Filmen gezeigt werden. Und dieses Festival war besonders, weil eine sehr, sehr hohe Anzahl von Poetry-Filmen eingereicht wurde aus allen möglichen Ländern. Die Festivaleröffnung erfolgte durch die Lokalberühmtheit, dem Schauspieler Thomas Thieme, welcher zu Beginn des Festivals, also am Freitag, Gedichte von Jandl vorlas. Darauf folgte der Sonderprogrammpunkt Comedy und Humor, wo Filme von Hubert Selecki gezeigt wurden, darunter Der längste Kuss. Am Samstag ging es mit dem Festival weiter, wo die Filme der New Talents und Wettbewerbsfilme gezeigt wurden. Bei den Wettbewerbsfilmen handelt es sich um die Filme, die auch tatsächlich einen Preis kriegen. In den Pausen komme ich mit vier der angereisten FilmemacherInnen ins Gespräch. Somit kann ich euch nur eine kleine Auswahl und einen kleinen Einblick in das tatsächliche Festival bieten. Unsere Unterhaltungen fallen dementsprechend auch alle unterschiedlich aus und gehen mal in die eine und mal in die andere Richtung. Ich hoffe, durch diese Mini-Einblicke euch die Filmschaffenden und ihre Filme näher zu bringen und vielleicht dazu bewegen, einen oder anderen Namen mal zu googeln oder auf Instagram nachzuschauen. Die Folge über hinweg hört ihr mehrere Einschübe und Eindrücke des Festivals. Die Gedichte, welche ihr zwischendrin hören könnt, sind von Andrea Schwarz und Michael van der Brill.
Slechts een zucht van andere tuinen, waarin stenen, pauwen en palen zich als deining gedragen van een bron. Langzaam opgedronken door struiken en kruinen in het tergend trage zwellen van schelpen in het vijverwater. Slechts een zweem. De stad kleedt dichters in doorzichtig vel Ich leef hoch boven de tuinen met de gratie van een zwaluw.
Die erste Interviewpartnerin von mir ist Juli Lobo, die den Film Waiting bei den New Talents eingereicht hat. Vielleicht zuerst zum Film. Der Film vermittelt eine unglaubliche Ruhe. Bereits die ersten Einstellungen, in denen die Bewegung der Stadt mit der Bewegungslosigkeit der wartenden Menschen kontrastiert wird. Schatten werden zu Rauch und Naturaufnahmen füllen sich mit Melancholie. Die Zeit vergeht etwas langsamer beim Gucken des Films. Überblenden leiten von einer Einstellung in die nächste. Ein Film, der sich über den anderen legt, begleitet von einem Gedicht auf Portugiesisch gesprochen, fast geflüstert, mit Untertiteln aber, so dass wir auch dem folgen können. Es geht um Warten, nicht um den Moment des Wartens, sondern um die Ewigkeit des Wartens. Und mir ist der Film besonders nahe gegangen. Als Anfang 20-Jährige bin ich mit dem Gefühl sehr vertraut. Ein Warten auf die alles verändernde Idee, auf die richtigen Menschen, die eine Möglichkeit. Dementsprechend hat mir der Film sehr gefallen, weswegen ich mit Juli weiter über ihn und seinen Entstehungsprozess gesprochen habe. Das Interview haben wir auf Englisch geführt.
I'm a Brazilian filmmaker and designer. And my film is called Waiting. I did it during my studies in the university, but I felt like I did it because I wanted to, because it was not a project necessarily like this. I needed to make a video essay explaining like some theoretical concepts, and instead of that I wanted to make like an essay film. And I was reading a lot about like poetry cinema at that time. There's this theorist? Mm-hmm. There's this theorist, Portuguese theorist called Rosa Maria Martel. She wrote a book called Cinema of Poetry. And it's mostly a book about poetry, not about cinema itself, but she's analyzing poems and like how she explains them as a series of images was helping me think of like the editing process itself, mm-hmm. like how you approach two scenes together as two verses of a poem to create something other than the poem itself. So that was my push to do it, and like a source of inspiration to try to combine written poem with visual poem and to try to find a way that the images are not just a repetition of the text itself, but something that adds to it, or something that even goes the opposite way. And yeah, and I guess the film was in a part of my life where I was very lonely, so it has this gloomy tone. And I was waiting for many things, and I feel like everyone's always waiting for something, and probably something that will never come. So, yeah, I feel like there's also a kind of, I don't know how you say it in English, like meta language. Do you say that in English?
Yeah.
Like,
now you say it.
Yeah, like, yeah. In French, it's like mise en abîme, but like, for example, when you make a film about making a film, that's like a meta language.
Yeah.
But in this case, it was like the idea of the film was like the lack of idea. And not the lack of idea, but like this way to have the right idea and like to feel like you're not there yet, and then like you end up waiting too long, so it just fades away, or it loses its meaning, its importance. So I felt like I needed to make it just so I can get it over with.
I think I watched the movie, and I think fading also worked with the kind of images you chose. Like, maybe you can tell me about where did you choose your images, and if you did you shoot them especially just for that film, or were they already existing in your camera roll.
Yeah, it's interesting that you ask that, because it was a very intuitive process. I mean, like, some of them I shot while I was already thinking about making the film, but some of them, like, I have the habit of going out with my camera, or like when I'm traveling as well, and just like shoot things that attracts my eyes. So many of them were just like for my personal archive, and this is what I feel like the book I was reading inspired me, because I have a bunch of these images in my hard drives, and like I never do anything with them. So I was like, okay, no, I have this and I have this, and like maybe I can approach this with this. But yeah, I'm not a big fan of crossfades actually, but for that film specifically, I felt like everything was blending into each other. And it was, yeah, it kind of happened all at the same time. So like I started sketching some texts, and then like I started putting some images together, like one next to another. But at the same time, I was like, this is still not going together, not working. So I started working on the sound. And then like, because they had like the original sounds, but sometimes the sounds were not good. I didn't capture them thinking about the sound. So I just started doing some sound design over it. And then like it created the atmosphere of the film. So I was like, okay, now this image can make sense with this others. And then I was like rewriting the text over that as well. I don't know if that answers the question.
Do you know the filmmaker Germaine Dulac?
Yeah.
It really reminded me of one of her movies.
Oh, wow.
Yeah.
Yeah. Classical French cinema pioneer.
Exactly. I don't know. I think, like, there was some surrealism going on a lot, and I like the way you chose to set up light and dark, and then it had a really misty atmosphere watching it. Maybe you chose a lot of not humans who are waiting, but nature. Mm-hmm. Yeah. How come nature?
Yeah, I mean, it's because I feel like it's because I also, I like, it's not that I don't like people, don't get me wrong, but I like people watching it, and I feel like the film is a very like subjective point of view. So it's just like literally things I've seen that attracted me, but also there was some silhouettes, like when I really like portraying people as silhouettes sometimes, because like they're just this blur that they are passing in our lives. Like, for instance, people who are in this park that I'll never see again. So I feel like that's why I have a lot of nature, and because I shot it in different places. I think there's images in Paris and in Thessaloniki, that's in Greece, in another city in Greece called Litochoro. And yeah, that's also related to the film. I went to Greece for my birthday last year, and I kind of wanted to escape my birthday. I don't like birthdays. I kind of wanted to escape time, so I just went by myself. And yeah, I spent my birthday at this small city that's like the bottom of Mount Olympus. So there was a lot of nature there. It was really quiet. I was pretending it was not my birthday. And I don't know, just watching and feeling things and hoping that time will pass.
In einer Stadt, die Dichte saugt, zu weichen geritten, gleite ich mit der Schnelligkeit eines Leoparden vorbei, an warmen, nassen Gärten, in denen Steine, Pfauen und Pfade sich wie Fäden gebärden eines Kokons.
Ebenfalls Teil der New Talents ist der Film Not You von Lara Torp, die Regie geführt hat und das Drehbuch geschrieben hat, und Emilia Caesar, die die Animation gemacht hat. Hierbei handelt es sich um eine Erzählung Und es geht um die bittere Süße des Wiederfindens. Also während das Sounddesign und die Animation Platz für die eigenen Assoziationen und Erinnerungen schaffen, gibt uns die Sprache, also das Eingesprochene im Film, einen Pfad, von dem wir nicht abweichen können. Dieser wird bereits zu Beginn etabliert. Der Poetry-Film ist einer, nach dem man in der Stille sitzen sollte. Ich habe mir alle Filme vor dem Festival angesehen und genau das getan und mir so 4 Minuten zum Nachdenken gelassen. Wir unterhalten uns über den Entstehungsprozess und die Zusammenarbeit, dass Drehbuch und Animation an der Uni Babelsberg mehr miteinander zu tun haben sollten. Und die Rolle von Lara als Texterin und von Emilia als Animation, die dann gemeinsam den Poetry-Film erschaffen.
Ich bin Emilia. Ich habe mit Lara zusammen den Film Nicht Du gemacht. Der ist an der Filmuni Babelsberg entstanden und den haben wir da zusammen als freies Projekt gemacht und Lara hat den Text zuerst geschrieben und dann habe ich dazu die Animation gemacht und Lara hat auch den Text aufgenommen, eingesprochen.
Lara, ich habe Drehbuch studiert an Babelsberg, Emilia hat Animation studiert und ich hatte den Text eigentlich einfach so geschrieben für mich, weil ich war ein bisschen frustriert von auf Filmförderung und Funding warten und habe mir so ein bisschen als Challenge gesetzt, einen Monat lang jeden Tag so einen abgeschlossenen Text einfach zu schreiben und habe den nur so für mich geschrieben und bin deutlich später wieder drauf gestoßen und dachte, vielleicht kann man da was draus machen und dachte aber gleich eher Animation, weil man damit viel so assoziativer und freier arbeiten kann, finde ich. Und ich wollte eh schon immer mal bei einem Animationsprojekt mitmachen. Und so habe ich Emilia gefunden und sie hat das Bild dazu gemacht.
Ich finde so vom, vielleicht, Frage ist, wollt ihr spoilern in dem Podcast?
In dem kann man es spoilern, weil es die Leute wahrscheinlich auch nicht gucken.
Ja. Genau, dann in dem Fall, das Thema ist ja auch etwas persönlich, vielleicht könnt ihr noch so ein bisschen, oder ich weiß nicht, ist es überhaupt persönlich? Könnt ihr ein bisschen auf den Inhalt des Films nochmal eingehen, genauer?
Ja, klar. Also der Film ist eigentlich die sprechende Person und in dem Fall ich folgt einem Mann, der sie an jemanden erinnert, den sie kannte und am Ende geht's um Suizid, also dass sich der Bekannte, sowohl der Bekannte als auch dieser Mensch, dem sie folgt, das Leben genommen haben. Und es ist schon insofern persönlich, dass ich auch Leute auf die Art, die ich kannte, verloren habe und sicher auch von diesem spezifischen Gefühl von Vermissen und so Schockstarre irgendwie inspiriert. Andererseits ist der Text an sich komplett fiktiv und als ich ihn angefangen habe zu schreiben, so die ersten paar Zeilen, hat es auch eher so als Liebeskummertext angefangen einfach und hatte damit noch nichts zu tun und dann habe ich irgendwie so gemerkt, dass es mich in so eine Richtung zieht und den Text dann eben in die Richtung geschrieben. Genau.
Das finde ich, also cooler Schreibprozess, weil ich fand nämlich auch gerade so beim Gucken, dass es zuerst dachte ich, also eben, das ist dann ja auch ein guter Twist, so dass es um Trennung geht und aber dann die Trennung nochmal weiter zu fassen, finde ich, ist auf jeden Fall sehr gut, also hat der Film dann auch gut vermittelt, beziehungsweise das ist das, womit ich dann rausgegangen bin, über diese finale Trennung her. Ich weiß nicht, ihr musstet dann ja auch viel. Also wie war die Zusammenarbeit von euch beiden? Vielleicht dazu dann. Also wie seid ihr mit dem Konzept, mit der Illustration dann dazu? Genau.
Also es fing an mit dem Text. Den hatte Lara geschrieben. Und dann Hast du eine Rundmail geschrieben in den Animationsverteiler, ganz klassisch. Und dann habe ich mich gemeldet. Die
nichts miteinander zu tun haben.
Genau, ja. Das ist immer so schade, dass man an so einer tollen Uni ist mit so vielen talentierten Leuten und manchmal ist man so in seinen eigenen Projekten drin, dass man gar nicht richtig die Leute aus den anderen Studiengängen näher kennenlernt. Und gerade bei Animation und Drehbuch finde ich das ganz wichtig, dass wir mehr zusammenarbeiten. Und ja, ich habe den Text gelesen und hatte sofort Assoziationen und Ideen und konnte mir total gut vorstellen, dazu was zu machen. Und Lara hat mir auch also total freien Raum gegeben, da erstmal komplett frei zu entwickeln. Und mir war es ganz wichtig, ich fand den Text schon an sich alleinstehend sehr stark und mir war es wichtig, dass ich nicht mit der Animation den irgendwie überschatte oder alles zu voll mache. Auch gerade wenn man den untertitelt für internationale Screenings, müssen die Leute auch noch lesen und dann sehen. Das ist immer, also mir war es sehr wichtig, dem Text Raum zu lassen. Und deswegen habe ich sehr minimalistisch gearbeitet. Diesen nur linienhaften Schwarz-Weiß-Animation. Und so ein bisschen, ja, wie der Text sich eben auch so assoziativ vortastet und man weiß nicht, wohin es geht, so wollte ich auch dieses Gefühl in der Animation dazu geben und dieses, es ist nicht lustig, aber es ist so ein bisschen, es gibt seltsame Momente, lustige Momente oder abstrakte Momente, wo man nicht richtig weiß, wo es hingeht und das war mir wichtig in der Animation, das auch so, die Atmosphäre so offen zu lassen. Und genau, dann habe ich erste Entwürfe gemacht und dann haben wir angefangen, darüber zu reden. Und ja, so ist es dann passiert. Das war eine sehr schöne Zusammenarbeit, weil beide so Co-Regie geführt haben. Also es war komplett gleichstellig eigentlich, da wir halt beide auch nicht vorher wirklich Regie gemacht haben. Es ist irgendwie sehr schön, dass dann beide, dass niemand so dominant war dann in der Zusammenarbeit.
Ja, das fand ich auch das Schönste an dem Prozess oder wie die... Ich hatte davor einen Kurzfilm als Pflicht im Bachelor damals inszeniert, aber habe halt nicht wirklich Regieambitionen oder beziehungsweise, ja genau, finde einfach, dass jedes Gewerk irgendwie auch am besten das eigene kennt oder das Gefühl, wenn man Freiheiten lässt, dann entstehen halt Sachen, die sonst gar nicht möglich gewesen wären. Das fand ich super cool und genau dann haben über Emilia kam noch Alex dazu, der tolle Sounddesign-Student und hat eben das Sounddesign gemacht und so ein bisschen eine Musik am Ende und da war der Prozess ähnlich. Also das am Anfang waren die Geräusche noch ein bisschen so sehr begleitend, aber dann haben wir eigentlich immer mehr weggenommen, um ja diesen Leerraum und das Rougher so zu lassen.
Ja, ich finde auch eben dieser Leerraum, der hat ja auch sowas Assoziatives, was man dann auch gut für sich selbst füllen kann. Genau, Sound wäre eigentlich das nächste gewesen, wonach ich gefragt hätte. Ich hatte mir auch aufgeschrieben, was würdet ihr gerne zu eurem Film gefragt werden? Also so, was wäre gerne die Ebene, in der ihr gerne über den Film sprechen wollt? So zum Schaffensprozess, zum, ja.
Also es ist immer... Ich glaube, wir haben ja schon erwähnt gerade, wir sprechen dann gerne immer an diese Zusammenarbeit mit Animation und Drehbuch, weil man das eben nicht so viel darüber oft redet. Man redet natürlich viel über das Künstlerische, was ja auch der Kern vom Film ist, aber wir arbeiten ja auch jetzt manchmal zusammen und ja, uns ist, glaube ich, immer wichtig, das zu erwähnen, dass die Gewerke mehr miteinander arbeiten sollten und gerade in der deutschen Film- und Animationsbranche gibt es so viele Möglichkeiten, die man vielleicht noch nicht so nutzt, weil das eine Gewerk die andere Arbeit von dem anderen Gewerk noch nicht so kennt oder man einfach nicht so zusammenkommt. Und das, das ist uns, war das Schöne auch an dem Projekt, fand ich.
Ja, mehr Animation für Erwachsene, dafür wollen wir uns einsetzen. Genau.
Und dass wir beide auch Comedy-Projekte machen eigentlich.
Ja, das denkt man jetzt nach dem Film vielleicht nicht, aber so eigentlich so tragische Komödie ist mein Lieblingsgenre oder Comedy einfach. Hör ich sehr gerne. Genau, was vielleicht, also ich finde, wir kriegen einerseits immer oder oft ähnliche Fragen, aber die sind ja auch naheliegend und über den Prozess zu reden ist immer schön. Wenn ich mir was wünschen könnte, würde ich manchmal vielleicht noch über die Sprache und das, den Text schreiben an sich irgendwie sprechen, weil ich jetzt auch nicht konkret weiß, was ich dazu sage. Aber es ist ganz spannend, fand ich, oder finde ich jetzt auch, dass wir zu den Poetry-Tagen eingeladen sind, weil ich eigentlich
nie Gedichte schreibe und das auch schwierig finde, den Text so zu kategorisieren, aber andererseits stimmt es total und ich habe den auch untypischerweise wie so ein Gedicht formatiert, also wie insofern. Deshalb passt es irgendwie und ergibt ja auch einen Rhythmus und eine Komposition. Ja, deshalb cool, irgendwie bei den Poetry-Tagen damit zu sein. Ja.
Also danke für die Einladung.
Genau. Aber wenn ich gerade so überlege, so an sich, wenn ich mir ein Drehbuch von außen angucke, das hat ja auch schon von der Formatierung vielleicht doch auch was Poetisches an sich. Ich weiß nicht. Also generell vielleicht auch für zukünftige Projekte. Wollt ihr auch noch mehr so lyrische Inhalte übernehmen? Ist das was, ist das die Lyrik, die jetzt bleibt? Oder ja, oder dann doch mehr wieder weiter weg davon?
Ich wäre auf jeden Fall offen dafür, mehr in die lyrische Richtung zu probieren und auch Prosa mal wieder zu schreiben. Darauf hätte ich Lust. Im Moment bin ich schon sehr im Drehbuch und im Szenischen durch das, die Arbeit einfach und das Studium. Und ja, also ich glaube, Drehbuch von der Formatierung ist natürlich sehr einteilig und wie es dann ausgestaltet ist, ist super unterschiedlich. Also manche schreiben darin auch sehr literarisch und so und ich bin meinem Drehbuch vielleicht ein bisschen pragmatischer aufgestellt. Ich sehe es mir wirklich mehr so als Handlungsanweisung. Aber irgendeinen eigenen Stil zu finden, ist natürlich cool, ja.
Ich finde es auch gerade, oder ich sehe es auch oft, wenn man dann so frei, oder das war jetzt in der Uni-Zeit natürlich auch, da waren wir noch sehr frei, da muss man vielleicht nicht über das Geld nachdenken bei so einem freien Projekt. Aber wenn es dafür die Möglichkeit gibt, finde ich es auch total schön, weil daraus können ja dann auch neue Dinge wachsen. Also wenn man irgendwie was macht, wo es einfach der Text ist vielleicht da und man ist wirklich so frei zu machen, was man will oder wie es eben für das Projekt das Beste ist, jetzt vom Animationsblickpunkt, und man überhaupt nicht durch äußere Rahmenbedingungen irgendwie geleitet wird. Das kann auch zu irgendwo hinführen, wo man dann vielleicht daraus später ein anderes Projekt draus entwickelt, aus visuellen Dingen oder Ideen, die da drinnen stehen. Also auch dafür finde ich super gut, auch mit so lyrischen Stoffen zum Beispiel zu arbeiten. Ja.
Schreibst du selber manchmal?
Nein, gar nicht.
Gar nicht?
Ich würde gern mal... Ich sollte mal so einen Workshop mitmachen oder so. Also wirklich, das habe ich. Also ich habe gemerkt auch damals, als ich mich beworben habe an der Filmhochschule und so, da musste man ja so Aufnahmeprüfung machen und eine Mappe. Und dann habe ich die irgendwann mal wieder gefunden, habe gemerkt, dass ich super viel Text da drin hatte. Ich habe immer so viel zu so Texten von Musik oder sowas, die ich kannte, die mir im Kopf rum gegangen sind, habe ich dann immer so Illustrationen dazu gemacht. Also ich habe gemerkt, dass ich total viel textbasiert gearbeitet habe, aber das nie so wahrgenommen habe. Aber selber geschrieben habe ich noch nie gemacht, aber sollte ich vielleicht mal.
Wenn du Lust hast.
Ja, ich gebe dir Animationsworkshop,
ja.
Und gebe dir den Schreibworkshop.
Riechst du den Tabak? Doppelapfelminze? Den riechst du. Riechst du den Tabak?
Kommen wir nun zu einem der Wettbewerbsfilme. Februarsturm, bei dem Kamil Regie geführt hat, zusammen mit Ozan Keskin-Kiledic, der auch Teil der Regieführung war und den zugrunde liegenden Text geschrieben hat. Am 19. Februar 2022 war der rassistische Anschlag in Hanau. Während Attentate von MigrantInnen stets eine Schlagzeile werden, fallen nationalsozialistische Messerattacken oder Anschläge in der Berichterstattung der Öffentlichkeit hintenüber. Die AfD ist die am stärksten vertretene Kraft in Thüringen. und antimuslimischer Rassismus ist ein zunehmendes Problem in Deutschland, welches jede Person treffen kann, die nicht dem Bild eines typischen Deutschen entspricht. Es fühlt sich lächerlich an, auf diese Dinge nochmal aufmerksam zu machen, aber mit dem Zuwachs rechter Gesinnung und zunehmenden Stimmen für Abschiebung ist es dann ja doch irgendwie angemessen. Februarsturm von Kamil hat den Publikumspreis der diesjährigen Poetry-Filmtage gewonnen. Es ist die Art von Film, von der ich hoffe, dass mehr Menschen sie sehen werden. Erstens, da er tröstet und zweitens, da er noch auf die klaffende Wunde zeigt. Wir unterhalten uns über die Bedeutung des Films und die Anschläge in Hanau.
Klar, also ich bin der Kamil, auch bekannt unter dem Namen Kalimat. Ich bin selbstständiger Art- und Creative Director aus Wien und Filmemacher. Und eben in meinem Kurzfilm Februarsturm handelt quasi auf eine melancholische Art und Weise über den Anschlag in Hanau, wo 9 migrantischstämmige Hanauer umgebracht worden sind aufgrund ihres Backgrounds, aufgrund von Hass. Und das ist eine Art, ich mische einfach mal beides auf Englisch und Deutsch. So. Ich würde das Ganze als eine Art positive Dedication nennen, dass solche Fälle sich hoffentlich nicht mehr wiederholen und es auch wichtig ist, dass man darüber sehr offen und klar redet, was es ist und nicht wegschauen sollte.
Ich finde, also gerade jetzt nochmal beim erneuten Sehen ist mir auch aufgefallen, wie viel du mit Augen gearbeitet hast. Und auch dieser Neonkreis, der ja dementsprechend dann sowohl die Shisha auch daran mich erinnert hat, auf jeden Fall. Und also da sehe ich auch an, dass das Nicht-Wegschauen vielleicht zur Unschärfe, die drin ist.
Absolut.
Wie würdest du die, also was war da der Gedanke dahinter?
Also ich arbeite ja unheimlich gerne mit Vintage-Objektiven, ja, weil auch ich ein Typ bin, der auf Charaktere steht, statt auf pur clean Sachen. Das ist halt der technische Aspekt, aber der künstlerische Aspekt wäre quasi die Assoziation mit, weil man eben, weil du hast es eh schon gerade eben erwähnt, das mit Hinschauen, Wegschauen, dass ich genau das halt bildnerisch darstellen wollte. Ich habe auch sehr stark mit Metaphern und so quasi Kryptozeichen, sage ich mal so, auch herumgespielt, wie zum Beispiel mit den Telefonautomaten, wo ich die Zahl 1902 getippt habe. Und das ist halt quasi der Tag, wo dieser Anschlag stattgefunden hat. Und das soll auch quasi gleichzeitig symbolisieren, dass man versucht hat, die Polizei mehrmals anzurufen und sie nicht rangegangen ist. Bis heute ist es nicht aufgeklärt, wie das Ganze passieren konnte. Deshalb auch mit den Augen hinschauen oder am Anfang kommt ja auch dieser Radio vor, wo halt eingeschalten wird, weil quasi nicht darüber geredet wird oder du kaum irgendetwas davon gefunden hast. Nur durch Social Media ist das Ganze halt tatsächlich viral gegangen, sage ich mal so. Und kein Medienspektrum hat sich da mehr die Mühe gemacht, im Detail das Ganze zu berichten. Und ja, wie gesagt, sehr viele so, solche Art von versteckten Messages, so als Metaphern oder halt als, ich sage jetzt mal so, Interpretationsmöglichkeiten, die den Text auch widerspiegeln sollte.
Ich finde auch, du hast so ein, also da ist so ein wahnsinniger Rhythmus irgendwie drin. Und ich finde, also was ich mir aufgeschrieben hatte, als ich den Film gesehen habe, das erste Mal, war irgendwie Schmerz, also verbunden sein im Schmerz. Ja, vielleicht kannst du dazu mehr sagen noch.
Ich glaube, du hast es schon. Ich finde es cool, die Art und Weise, wie du es auch interpretierst, weil das ist auch das, der Hauptkern, das Hauptziel, was ich mit dem Film versuche zu vermitteln. Schmerz ist natürlich ein sehr großer Aspekt und jeder geht auch mit Schmerz unterschiedlich um. Ich bin an und für sich eine Person, die, wenn ich halt Schmerz versuche zu vermitteln, dass ich eher visuell gehe. Ich bin an und für sich jemand, ich kann mich nicht gut artikulieren, wenn ich etwas empfinde. Ich zeige es eher. Ja.
Ja, ich finde auf jeden, ich fand sehr gut, dass dein Film in dieser Auswahl mit dabei war, auch dass er gezeigt wurde. Und ich finde generell ist auch das ja, tatsächlich auch das die Überbleibsel Hanau sind auch hauptsächlich so visuelle Kultur mit Graffitis und auf Straßen. Deswegen finde ich auch gut, dass du Streetkultur mit eingebaut hast und so. Ja. Was würdest du noch gerne zum Film gefragt werden? Also so spezifisch, ja, welche Ebene des Films würdest du noch gerne weiter ansprechen?
Definitiv die Aufklärungsarbeit. Ich meine, es ist jetzt schon mittlerweile 5 Jahre her, seit dem Vorfall. Und ich sage jetzt nochmal aus persönlicher Sicht, würde ich mir wünschen, dass man... Was würde ich... Ey, ganz ehrlich, ich hätte einfach nur sagen sollen, fuck the police in dem Moment, aber pardon my French. gerade schwer. Ich muss echt gestehen, das ist eine schwere Frage. Ja. Ich kann sie dir nicht, ehrlich gesagt, beantworten. Ich könnte dir sehr viele Möglichkeiten geben, was ich halt vom Kopf her denken würde, aber es wäre keine eindeutige Antwort oder ich würde da keine Lösung finden können. Mhm. Der Knackpunkt für den Ganzen ist, ich weiß auch nicht, wie ich anfangen soll, weil es so viele Facetten hat, wie es nicht hätte sein sollen, wie es hätte nicht enden sollen. Vor allem auch noch, dass man der ganzen Sache immer noch kein festes Gehör schenken möchte und auch wenn man auch die Regierung kritisiert oder in dem Fall halt Stadt hat.
Ja.
Ich appreciate wirklich deine Analyse sehr und so weit mit der ganzen Sache. Und nein, das kann jeden treffen. Und im Film auch genau haben wir auch nicht aus purer Absicht nicht wollen, nach Hanau zu reisen, um das Ganze noch mehr zu emotionalisieren. Wir haben in dem Fall Berlin und Wien als Standorte gewählt, um auch zu zeigen, es kann auch da passieren, jederzeit, überall. Ja. Ich hoffe halt, also mein Wunsch ist es, dass ich solche Art von Filmen nicht mehr machen möchte. Ich möchte auch mal unheimlich gerne so über positive Vibes oder irgendetwas Lustiges machen. Aber wenn niemand so eine Art von Arbeit machen kann, also wenn ich damit aufhöre, wer würde es dann auch weitermachen wollen, können, sollen. Irgendwann mal wird man auch davon müde, wenn man sich auch nicht in dieser ganzen Opferrolle oder in dieser Ecke stecken möchte. Dass wenn wir drüber sehr oft reden und auch aufmerksam machen, dass uns dieses Gehör nicht geschenkt wird und bis irgendwann mal ein Unfall unter Anführungszeichen passiert oder irgendeine Form von solchen gewaltvollen Ereignisse, dass man dann erst reagiert, obwohl man viel früher auch hätte reagieren können. Und in dem Beispiel eben über Hanau, man wusste halt, wer der Täter war von Anfang an. Er war kein unbekanntes Gesicht. Und ja, also wie gesagt, ich wünsche mir in Zukunft nur solche Art von Filme nicht mehr machen zu können. Das nimmt auch einen mit, auch aus persönlicher Sicht. Weil vielleicht erzähle ich dir mal eine Geschichte, wie das Ganze auch noch für mich noch mehr Impact hatte. An dem Tag, wo der Anschlag passierte, war ich selber in einer Shisha-Bar und habe Freunde getroffen. Und die Shisha-Bar assoziiere ich immer so mit einem Ort, wo du über alles diskutieren kannst. Ja? Es ist auch ein sehr schöner Rückzugsort, nicht jetzt aufgrund, dass du eine Pfeife rauchen tust. Das ist vielleicht einer der, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, wichtigsten Aspekte, warum man sich überhaupt trifft. Man braucht immer einen Grund, um sich zu treffen. Aber vielmehr auch so, es tut gut, auch wieder Freunde zu sehen nach langen Arbeitstagen oder Bekannte, Verwandte, Gefährten, Geliebte. Definier, wie du es magst. Und dann bekam ich halt die Nachricht von meiner Frau. Und sie hat mich gefragt, ob ich mich eventuell in dem Moment in einer Shisha-Bar befinde. Und das macht noch mehr was mit einer Person. Und die Angst bei ihr ist auch jetzt viel größer geworden dadurch. Weil sie jetzt auch glaubt, es gibt halt feste Orte, wo genau sowas sich wiederholen kann. Ja.
Na, der Scheiß ist, dass es ja stimmt.
Ja.
So. Ja. Nee. In dem Sinne hoffe ich wirklich, dass die Filme nicht mehr nötig sind, gemacht zu werden. Aber ich finde auch, dass Februarsturm auf jeden Fall kein Opferrollenfilm ist in dem Fall, sondern wirklich, dass da auch eben eine Stärke ist, gerade auch in den Farben. Ja.
Das das soll es auch nicht werden. Also wir haben auch bewusst viele Aspekte weggelassen, dass das Ganze auch nicht gewaltverherrlichend ist oder halt quasi, dass man das Szenario nachbildet, sondern eher quasi mit der Symbolik halt eine Form von Empowerment halt neu definiert. Eben in dem Fall, weil es in einem Shisha-Bar passiert ist. Wo kannst du zum Beispiel die Shisha sonst wo nutzen? Ja. So, du findest sie in Geburtstagen, in Hochzeiten sogar, an besondere Anlässe. Also die Shisha ist schon so eine Art wie, eben, wie ich auch davor gesagt habe, es kann auch der Hauptgrund sein, dass man sich überhaupt dann treffen tut. Weißt du, so, du brauchst überhaupt allgemein nur einen Grund, um zu sagen, okay, komm, lass mal treffen, sei es ein Kaffee, sei es ließen, dass in dem Fall die Shisha und die Shisha halt, wird halt neu interpretiert und die wird auch neu symbolisiert, sage ich mal so. Das ist nicht nur der Ort, wo man sich halt berauschen tut mit einem schönen, geschmackvollen Tabak, wie in dem Fall Doppelapfelminze, aber auch wirklich so, dass man sagt, es ist ein Zeichen, dass man auch daran erinnert und dass man auch sagt, nicht mehr, also nicht mit uns, nicht mit keinen, das soll sich auch nicht wiederholen und wir sind keine Opfer, niemand soll als Opfer relativiert werden und auch abgestempelt werden. Also haben wir es als eine Art wie Empowerment-Symbol.
Es folgt nun ein Gespräch mit einem Vertreter des deutschsprachigen Poesiefilms. Hier geht es um den Film Eigentlich, bei dem Gabriele Nugara Regie geführt hat. Der zugrunde liegende Text kommt von Paula Jänig. Verloren in der grauen Trostlosigkeit der Stadt begibt sich Eigentlich, gespielt von Nicolo Rossi, auf die Suche nach einem Ort, um sich selbst zu verpflanzen. Die Stadt ist farblos. Gefühle von Heimatlosigkeit werden durch Einstellung karger Pflanzen vermittelt. Stacheldraht hält und zerstörte Gebäude halten fern. Die Stadt ist ein trauriger Ort, selbst die Natur ist abweisend. Der Score schneidet unter die Haut, füllt die Suche nach Heimat mit einem stetigen Gefühl, niemals anzukommen. Mit Gabriele und seinem Begleiter, dem Schauspieler Alessandro, mit dem er gemeinsam ein bald kommendes Projekt startet, spreche ich über das Filmemachen in der heutigen Welt, den Entstehungsprozess eines Poetry-Films, was dieser Entstehungsprozess bedeutet und künstliche Intelligenz.
Okay, also ich bin Gabriele Nugara. Ich komme ursprünglich aus Italien, wie vom Akzent auch eventuell rauszuhören ist. Ich lebe in Berlin aber seit länger als 10 Jahren und ich bin in Weimar, also bei diesem Festival. Ich bin schon im 3. Jahr in Folge und freue mich total, also wieder hier sein zu dürfen. Und diesmal habe ich ein Projekt für die deutschsprachigen Gerichtsfilme eingereicht. Die Jahre davor waren 2 Kurzfilme mit einem Text auf Italienisch. Ich bin dieses Jahr mit diesem Kurzfilm Eigentlich mit dabei. Und noch dazu kann man sagen, der Text hat ein Mädchen aus Weimar, wenn ich mich nicht irre, aber auf jeden Fall die Paula Jänig, die ich hier vor einem Jahr kennengelernt habe.
Ja, das, was ja eigentlich dazu kommt, ist ja viel auch, also eben der visuelle Aspekt, der ja sprachübergreifend ist. Davon hatten wir es auch vorhin schon, dass so damit ja noch eine neue Ebene geschaffen wird. Und deswegen vielleicht auch, ist es auch eine andere Art, also Poetry-Filmmacher zu sein, ist das was anderes als einfach nur Filmmacher zu sein? Also ja. So an deinem Arbeitsprozess, wie du da herangehst?
Ja, ist, wie gesagt, Es ist vielleicht zum Teil einfacher für mich. Also ich habe einen roten Faden. Ich empfinde auch diese Kunst, also meine Interpretation hat viel mit Interaktion zu tun. Also ich bin nicht, wie gesagt, der Solo-Künstler in dem Sinne. Ich brauche einen, nicht Gegenspieler, aber auch eine andere Quelle oder eine. Es geht nicht um eine Spiegelung oder eine Projektion. Es geht eher um die Tatsache, dass ich brauche einen Partner. Also wenn ich ich finde, es ist tatsächlich anders, weil da geht es um ein Spiel von Vertrauen. Ich entdecke ein bisschen, was dein Territorium, deine Vision ist. Ich komme ein bisschen näher. Ich will nicht unbedingt meine Vision über da. Es ist kein Kampf. Ne? Aber die Idee, dass ich eine andere Person habe, die schon im Prozess involviert ist und schon fertig mit dem Text ist. Also sie ist schon fertig. Also der Text ist schon fertig. Also in diesem Fall. Und dann geht es um diese filmische Übersetzung. Und es ist für mich immer eine Hommage an die Worte. Und ich finde, ich würde das nicht tun, wenn es nicht um eine Art von, ich will nie plakativ werden, aber es ist für mich eine Art Dekoration. Also der Text ist die Struktur, der Text ist die Wohnung, vielleicht eine leere Wohnung ein bisschen zum Teil, und ich kümmere mich um die Dekoration. Vielleicht ist nur ein Teil, ist vielleicht nicht Teil, es ist nur jetzt gerade meine Interpretation, aber ich würde sagen, es beruhigt mich, dass ein Text auf jeden Fall als Gegenstand oder als Präsenz fassbar ist.
Die Sprache, die meine Adoptivsprache geworden ist, kann all das nicht glauben, zweifeln, möchte die Schlaf wieder behalten, hilft trotz allem, sucht aufs Neue nach sich selbst und nach ihrer historischen Verantwortung. Vor 85 Jahren hat auch diese Sprache getötet, wurde gezwungen, daran zu glauben, und die Schlaflieder verstummten. Язык, на котором теперь колыбельные, убивает.
Secret that we are approaching a moment of transformation because of artificial intelligence, which is already present even in the request that because it was yeah, you can say something also about you get even an offer to make a work for the artificial intelligence already with the impression that sooner or later they will use this in order to substitute, to replace completely the... So, as Anna Valerio said once, it's still these festivals, this kind of filmmaking is still a form of resistance. Now more than before, I think. I don't know if you wanna...
Yeah, for sure. I don't know. I don't know if we're gonna be substituted sooner or later, but I don't know if we're gonna see this this full transformation, but of course it's already happening, and
it's freaky.
And also making a little bit freaky and weird also to see a lot of videos made by artificial intelligence, that is stealing also a little bit of our job, and it's something not human. But also, yes, because it was created by human. It is created by human consciousness.
We still to figure out how to profit the most, so to say. Yeah. But actually, I mean, profit itself is the wrong verb. I will never use, I never pose a question to myself. I mean, who is profiting of what? I mean, I hope that for me, it's, you know, filming is really something different from, I mean, completely separated from the concept also of profiting or making money with it. Or, I mean, I'm pretty radical. I mean, I'm even a fan of no budget film, maybe too radical, I don't know. But the thing is that we are talking about technologies which are not longer so expensive, so that they can really spread incredibly, are already very, very present, because you won't pay an actor, actually. You won't need to pay an actor, so to say, or it will be a total transformation we are experiencing now, and it's we try to take it as a something doable or curious or interesting or fascinating, even if freaky, but still too big to understand and to catch now for its consequences.
Schweifen der Muscheln im Wasser des Weihers, nur ein Vorbote größerer Gärten, in denen Steine, Pfauen und Pfade sich wie Strahlen gebärden einer Sonne, allmählich aufgesogen von Sträuchern und Kronen und dem unerträglich trägen Schwellen der Muscheln im Wasser des Weihers. Nur ein Seufzen anderer Gärten, in denen Steine, Pfauen und Pfade sich wie die Dünung gebärden einer Quelle, allmählich getrunken von Sträuchern und Kronen und dem unerträglich trägen Schwellen der Muscheln im Wasser des Weihers. Nur ein Schimmer der Stadt kleidet Dichter in durchsichtige Haut. Ich lebe hoch oben über den Gärten mit der Anmut einer Schwalbe und sehe Straßen puren.
Zu Beginn habe ich die Frage danach gestellt oder die an mich weitergetragene Frage gestellt, was genau Poetry Film ist. Und auch jetzt, je mehr Zeit ich mit dem Festival verbracht habe, desto schwieriger fällt es mir, darauf zu antworten und in spezifischen Kategorien zu denken. Also, was ist schon Poetry Film, wenn nicht Teil von der Person, die ihn gemacht hat? Aber das ist natürlich nur ein Zugriff, den ihr jetzt über die Interviews gekriegt habt. Death of the Author und so weiter. Also schaut euch am besten die Filme selbst an und füllt die Leerstellen mit euren eigenen Assoziationen und Fantasien.
Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen schönen Mittag, je nachdem, wann ihr euch den Podcast anhört. Tschüss!